Ja, bei uns im Studio ist jetzt Rolf C. Hemke, Leiter des Kunstfests Weimar, und Sie haben das in der diesjährigen Spielzeit übernommen. Wie sind denn aus Ihrer Perspektive in Weimar in Thüringen angekommen, oder sind Sie das bereits überhaupt?
Ja, ich glaube, spätestens mit dem gestrigen Abend, der sehr lang war und meine Nacht war sehr kurz, denn wir hatten gestern Festivaleröffnung. Spätestens seit gestern Abend bin ich, glaube ich, auch ganz offiziell hier angekommen. Ich kann aber guten Gewissens und mit Freude im Herzen sagen, dass ich schon eigentlich von Anfang an ziemlich schnell hier andocken konnte und es mir Weimar und Thüringen sehr leicht gemacht hat, hier anzukommen. Ich habe eine großartige Aufnahme gefunden, zunächst mal im DNT bei den Kollegen, die wirklich mit ganz großer Offenheit und Ernsthaftigkeit auf mich zugegangen sind, die meinen Vorschlägen gelauscht haben. Wir sind auch in diesem Jahr schon mit Co-Produktionen zugange und im nächsten Jahr wird das noch mehr. Und es ist aber auch, dass die Institutionen in der Stadt und jetzt seit gestern kann ich ganz begeistert sagen, dass anscheinend auch die Bürger in der Stadt das, was wir so an Ideen für das Kunstfest und für die Stadt und die Region entwickelt haben, tatsächlich angenommen wird. Und das war gestern für mich ein sehr schöner Abend und ich hoffe, dass es heute weitergeht, denn dieses Reenactment, dieses Reichstags-Reenactment geht heute in die zweite Runde ab 15 Uhr mit dem DNT-Ensemble, mit vielen 5 Dutzend Weimarer Bürgerinnen und Bürgern und mit heute nochmal einer ganzen Phalanx von Landes- und Bundespolitikern der ersten Reihe.
Ihre Ideen mitgebracht, irgendwie die Leute haben sich das angehört, Ihr Team jetzt. Ja, was für Ideen waren das denn? Sie waren ja beim Theater an der Ruhr beteiligt, irgendwie Berater bei den Wiener Festwochen, irgendwie haben da Ihre Erfahrungen gesammelt. Was können wir uns da vorstellen, was Sie mitgebracht haben und wie das auch aufgegriffen wurde?
Naja, das Theater an der Ruhr hat ja so ein Logo, und das Logo ist ein Autobahnschild und ein Linksabbieger. Also der Linksabbieger, den es auf der Autobahn halt nicht gibt. So ein bisschen gegen den Strom. Dem kommt man, wenn man da 12 Jahre gearbeitet hat, kann man dem nicht so ganz entgehen, dass man irgendwie so ein bisschen versucht, nicht notwendig immer gegen den Strom, aber dass man so seinen eigenen Weg sucht und findet. Und ich glaube, wir haben einen ganz eigenen Umgang jetzt erstmal gefunden mit diesen Jubiläen, dass wir einmal dieses Reichstagsreenactment an den Kopf, an die Eröffnung gestellt haben, kostenlos. Gestern hat Matthias Görner gesungen, interveniert, und die Nationalflagge, die schwarz-rot-goldene Flagge, die wir als Zeichen der deutschen Demokratie, als Zeichen des Hambacher Festes und einfach auch als historisches Moment, denn vor 100 Jahren hing an dieser gleichen Stelle die schwarz-rot-goldene Flagge, die damals zur deutschen Nationalflagge des demokratischen Deutschland geworden ist. Es wird diese Flagge für uns ganz selbstverständlich und ohne Scheu besetzen, auch wenn irgendwelche Tendenzen in der Gesellschaft versuchen, diese Flagge anders zu besetzen und für sich in Anspruch zu nehmen, was wir, genau wie das auch der Bundespräsident am 6. Februar in selber Ort und Stelle gesagt hat, für nicht richtig halten. Wir setzen unser Demokratiesymbol, die deutsche Flagge, dagegen. Aber das bedeutet natürlich auch Multikulturalismus, das bedeutet eine Gesellschaft ohne Grenzen, das bedeutet ein Europa ohne Grenzen. Wir haben in der zweiten Woche des Kunstfestes, und das beginnt eigentlich jetzt auch schon am Wochenende mit diesem großen, wundervollen Katie Mitchell-Projekt, einer inszenierten Version von Schumanns Dichterliebe. Der Kniff ist, dass es einen kommentierenden Liederzyklus von Bernard Foucroul, einem wichtigen belgischen Kommunisten, für dieses Projekt gibt, in dem Foucroul beschreibt, Texte von Martin Crimp, dass ein Flüchtling, den diese Sängerin, die eben auch die Dichterliebe singt, dass eine geflüchtete Künstlerin sich in dieses Land der Sicherheit, in dieses Land, dieses idyllische Land, was Heine und Schumann in der Dichterliebe beschreiben, hineinträumt. Und Katie Mitchell und Bernard Foucroul und Martin Crimp spinnen sozusagen eine Biografie, eine Fluchtbiografie um diese Dichterliebe herum, die dann in ihrer ganzen berückenden Schönheit, natürlich in der Original-Liederzyklus, dann auf die Bühne kommen. Und es ist ein sehr dichtes psychologisches Kammerspiel, was wir da sehen, und eine Migrationsgeschichte. Und wir haben im nächsten Jahr, in der nächsten Woche, dann ein treffend junger palästinensischer, exilsyrischer, tunesischer Künstler mit Lesungen, mit Begegnungen, mit Debatten. Die animieren Publikumsgespräche rund um unser Festivalprogramm, das sich dann auch mit drei arabischsprachigen Erstaufführungen um diese Frage des Exils und der Migrationsproblematik dreht. Wir haben dann am Wochenende eine Uraufführung und die Erstaufführung einer Tetralogie von vier Choreografinnen, zwei afrikanischen, zwei europäischen Choreografinnen, ein, glaube ich, sehr spannendes, ein feministisches und ein im tiefsten Sinne interkulturelles Projekt, im Sinne von, dass dieses Projekt dazu gedacht ist, einen interkulturellen Dialog zwischen europäischen und afrikanischen Tanztraditionen zu entspinnen, zu entfachen. Ich glaube, das ist in diesem Projekt, ich habe drei der Choreografien schon gesehen, die vierte wird bei uns so aufgeführt, auf eine ganz eindrucksvolle und sehr berührende Art und Weise gelungen. Also Sie sehen, das ist das, was ich vom Theater im Theater an der Ruhr gelernt habe, das, was wir dort über 12 Jahre entwickelt haben, das bringe ich natürlich in einer eigenen Form und in einer größeren Form mit nach Weimar. Und natürlich ist meine künstlerische Biografie ohne diese letzten 12 Jahre nicht die, also wäre nicht die, die sie ist.
Selbstverständlich ist man davon geprägt und das spiegelt sich dann auch wieder, wie Sie das gerade schon skizziert haben im Programm. Was macht denn diese Neukonzeptionierung des Kunstfestes Weimar, die sich ja durchaus unterscheidet von den Vorjahren, vielleicht auch aus Ihrer Perspektive nochmal so spezifisch aus? Wie würden Sie den Charakter beschreiben der diesjährigen Spielzeit?
Es ist erstmal eine große Verbeugung vor den Weimarer Traditionen. Man muss ja ganz klar sagen, dass Weimar immer Hort der Avantgarde war. Jetzt zucken viele vielleicht zusammen und sagen, huch, das ist doch der Hort der Klassik. Das ist aber die Rückschau. Ich meine, nehmen Sie Goethe und Schiller in ihrer Zeit, sie waren Avantgarde. Es ist einfach so, dass ja niemand in der Zeit, in der diese Künstler gearbeitet haben, wusste, was ihr Status 200 Jahre später sein würde. Sie waren in ihrer Zeit einfach wichtige, große Künstler an der Spitze dessen, was aktuelle Kunst damals ausgemacht hat. Und sie sind nach Weimar gekommen, weil man in Weimar gut Kunst produzieren konnte, weil das Weimarer Adelsgeschlecht, das Fürstengeschlecht einfach diesen Künstlern die Möglichkeit gegeben hat zu arbeiten unter welchen Bedingungen sei jetzt nicht erörtert, aber sie konnten dort arbeiten, was sie an vielen anderen Orten damals im Deutschen Reich nicht konnten. Und daran knüpfen wir an mit 15 Uraufführungen, mit 8 Erstaufführungen. Und daran knüpfen wir an mit thematischen Clustern, die sich mit Weimar und seiner Geschichte befassen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal das Weimarjahr ausgerufen. Das ist für mich als ein Startschuss natürlich auch, also ganz persönlich gesehen, eine Verbeugung vor der Weimarer Geschichte und eine Umarmung der Weimarer Bürger und natürlich weit darüber hinaus von Thüringen. Wir sprechen damit genauso Erfurter Bürger wie Jenaer Bürger an. Aber wir sind natürlich bemüht, das auch, ich sag mal, sinnlich greifbar zu machen, diese Jubiläen. Wir haben ein großes Bauhausprojekt. Wir haben eine 25-stündige immersive Installation, mit der wir den ganzen Bauhaus-Campus bespielen. Übrigens kostenlos. Sie können rund um die Uhr zwischen Morgenabend, Freitag 21.30 Uhr und Samstag am 22.30 Uhr auf den Bauhaus-Campus strömen und sich mit Bewohnern von Bauhausgebäuden weltweit unterhalten, kurzschließen, mit ihnen in Kontakt treten, in Skype-Lounges, kleine Filmchen sehen davon, wie, also dieser Künstler Rochus Aust, ein ganz wunderbar umtriebiger, intelligenter, sensibler Mann, ist fürs Kunstfest durch die Welt gereist und hat Filme gedreht von Bewohnern wie Bewohner in Gebäuden wohnen, die ursprünglich von Bauhausmeistern gebaut worden sind. Und die Grundfrage ist, haben die Architekturen die Bewohner geprägt oder die Bewohner die Architektur? Und die Frage wird natürlich vielschichtig beantwortet und man kann sie sich letztlich auch selber, man kann es selber recherchieren, indem man mit diesen Menschen in Kontakt tritt, spricht. Sie können dann auch um 23 Uhr einfach mal mit Leuten in Boston oder in Tel Aviv skypen und die das fragen. Aber wir haben auch die Gäste vor Ort. Die sind rund um die Uhr dann da, um mit ihnen zu sprechen. Sind die Wohnung 100 heißt das Projekt. Es wird auch am Sonntag dann in Jena in einer abgewandelten Version zu sehen sein. Es wird danach nach Berlin gehen. Es wird danach nach Köln gehen. Und das ist also ein Bauhausprojekt, was sich von Weimar durch die Republik ziehen wird und darüber hinaus. Und es ist ein ironisches Projekt, insoweit ein ironisches Verhältnis, eine ironische Setzung zu Weimar, weil, wie alle wissen, die Weimarer 19 und Weimarerinnen dann Mitte der 20er Jahre das Bauhaus in Anführungsstrichen aus Weimar vertrieben haben, und wir kommen jetzt sozusagen mit den neuen Bauhäuslern nach Weimar zurück und suchen die Weimarer auf ihrem Bauhaus-Campus wieder auf. Also das Bauhaus-Projekt. Wir haben das Hitze-Kälte-Projekt, ein zweieinhalbwöchiges Installationsprojekt, was sich mit der Frage des Verhältnisses der Natur im Bauhaus beschäftigt. Eben ein Pavillon, ein Installationspavillon im Park an der Ilm. Wir haben zum Verfassungsjubiläum dieses gestern so großartig gestartete Reenactment, was heute weitergeht, ab 15 Uhr kostenlos im DNT. Wir haben wir setzen uns mit 200 Jahre westöstlicher Divan, dem Erscheinen von Goethes wunderbarem Poem, auseinander, indem wir eben diese interkulturelle Woche in der zweiten Woche ab dem 26. August ausrufen und nach unserem neuen Orientbild fragen. Wir haben auch ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Klassikstiftung und dem Goethe-Institut am 27. und 28. August von Ali Shahrua, ein Bildertheater, was auch auf Texten von Hafez beruht, also des großen persischen Dichters, mit dem sich Goethe damals auseinandergesetzt hat, in seinem westöstlichen Divan. Aber eine ganz zeitgenössische Lesart. Also auch da wieder der Rückgriff auf die Klassik in einer ganz zeitgenössischen Form von Theater, einem der wichtigsten jungen arabischen Theatermacher. Freitag und Samstag folgen dann zwei deutsche Erstaufführungen von exilsyrischen Kompanien, internationale Koproduktionen, EU-basiert, EU-weit, mit Festivals in Neapel, in Marseille, in Brüssel und so weiter. Wir sind da einfach auch vom Kunstfest her jetzt wunderbar international vernetzt. Wir haben aber auch zum 80. Jahrestag des Kriegsausbruches setzen wir Falk Richters I Am Europe vom Nationaltheater Straßburg dagegen am Donnerstag, am 29.8. Ein Projekt, was sich mit den Biografien marginalisierter Jugendlicher am Rande Europas, in Anführungsstrichen, entweder geografisch oder auch sozial gesehen, politisch gesehen am Rande Europas, Performer, die extra gecastet worden sind, die nicht notwendig eine Stimme im politischen Diskurs, im politischen europäischen Diskurs haben. Falk Richter hat sie 2 Jahre mit ihnen gearbeitet in Probenetappen, hat ihre Biografien genommen, hat daraus eines seiner brillanten künstlerischen Essays geformt, wie nur er sie auf die Bühne bringt. Ich denke, Falk Richter ist einer der wenigen stilprägenden Regisseure im deutschen Theater zurzeit, der es wirklich schafft, auf seine ganz eigene Art Geschichten zu erzählen, in großen Bögen, in großen poetischen Bögen politischen Kontext aufzureißen und neu zu verhandeln, wirklich eine neue Sicht von, ich sag mal, altbekannten Strukturen zu vermitteln. Und ich finde, es ist ein ganz aufregender Abend geworden, eine Koproduktion vom Théâtre National du Strasbourg, vom Straßburger Nationaltheater und vom Thalia Theater in Hamburg. Und ich kann immer so weiterreden. Wir haben ganz viele Projekte, die sich ganz dezidiert, wir haben 2 Projekte zum Mauerfall, die dann an diesem Wochenende und in der letzten Woche sich mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinandersetzen. Wir haben Projekte, die wirklich auch einfach schwer zuzuordnen sind, die dazwischen, also die sozusagen Verbindungslinien darstellen zwischen den thematischen Clustern, die wir gebildet haben. Also sie werden in unserem Programm einerseits Projekte finden, die sie ganz klar diesen 5, 6 Jahrestagen zuordnen können, die wir feiern. Bauhaus, Verfassungsjubiläum, Mauerfall, westöstlicher Divan. Ein weiteres Element ist, was wir sozusagen selber ausgegraben haben. 1939 hat in Weimar die Ausstellung Entartete Musik Station gemacht. Die ist 1938 in Düsseldorf rausgekommen und die war kuratiert vom damaligen Generalintendanten des Deutschen Nationaltheaters, also sozusagen dem Vorgänger von Haskell Weber. Und das ist ja doch ein Weimar-Bezug, der schlagend ist, der aber eigentlich auch gar nicht so bekannt ist. Und wir sind hingegangen und haben Gintersdorfer Klaassen gebeten, ein wunderbares Berliner Performance-Kollektiv, die europaweit arbeiten, mehrfach beim Festival d'Avignon waren und so weiter, viel in Paris unterwegs sind, die mit westafrikanischen, mit griechischen, mit mexikanischen Performern arbeiten. Und die haben wir gebeten und haben gesagt, ihr macht den Meyer-Pavillon bei uns, die machen täglich 18 Uhr kostenlos Performances auf dem Theaterplatz jeden Tag. Also wenn sie irgendwann jetzt in den nächsten Tagen bis zum 7. September in Weimar auf dem Theaterplatz um 6 sind oder davor, da proben die, ab 13 Uhr proben die kostenlos, ab 18 Uhr jeden Tag eine Uraufführung. Und dieses Kollektiv hat ein Weimar Cabaret entwickelt. Weimar Cabaret klingt jetzt wow, schick, modisch, ein bisschen albern. Das ist aber ein ganz ernster Begriff aus der englischen Theatersprache. Weimar Cabaret nannten die exilierten Künstler, die aus der Weimarer Republik in den 30er Jahren exilierten Künstler, die tatsächlich von den Nazis als entartet klassifiziert worden waren oder die vorher auch schon in irgendeiner Form hier unter Druck geraten sind politisch aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Diese Menschen sind damals zunächst vielfach nach London emigriert, vielfach dann später in die USA emigriert. Und es hat diese künstlerischen Abendveranstaltungen, musikalische Abendveranstaltungen im London der 30er Jahre wurden Weimar Cabaret genannt. Und es hat im vergangenen Jahr zum Ausbruch des, zum Ende des 100-jährigen, des 100. Jahrestag Ende des Ersten Weltkrieges, hat es eine ganze Reihe von Weimar Cabarets in London gegeben. Daran haben wir uns inspiriert. Und Ted Geyer, der Drummer der Goldenen Zitronen, ein ganz brillanter, witziger und unglaublich schlauer Typ, hat zusammen mit Gintersdorfer Klaassen jetzt ein Repertoire der Songs entarteter Musik. Das ist Brecht, Weil, Eisler, Holländer. Das ist ganz populär. Man fragt sich heute, wie konnte man sowas jemals als entartet klassifizieren? Aber genau um diese Widersprüchlichkeit und Widersinnigkeit geht es ja. Und das ist unser Late-Night-Programm. Fünfmal Premiere am kommenden Samstag nach Katie Mitchell im Künstlergarten. Das ist auch kostenlos. Dann kann man sich bei einem schön gepflegten kühlen Pilz oder bei einem Sekko kann man sich zurücklehnen und kann man einfach diese großartigen Chansons, diese großartigen Lieder genießen, die diese verrückte, bunt gemischte und musikalisch hochintelligente und hochwertige Bande da zusammengestellt haben. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich fand es jetzt gerade nur so faszinierend, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Begeisterung sie diese Vielfalt gerade wieder gespiegelt haben, die das Programm auch mit sich bringt. Mich als potenziellen Gast, würde ich sagen, hat es ja fast überfordert, eine Entscheidung zu treffen. Wie kriege ich das denn jetzt hin, an ja einer Veranstaltung teilzunehmen, wo dann auch noch drei andere Sachen stattfinden, die ich super spannend finde?
Also das ist eigentlich ganz einfach. Das ist natürlich Konzept, die Überforderung. Ne? Wir wollen unsere Gäste überfordern und wir wollen sie dazu verführen, sich nicht nur eine Sache anzugucken. Das ist genau das, was wir herstellen wollen. Und ich würde einfach jedem raten, an den Wochenenden ballt es sich natürlich besonders bis zum 7. September. Und ich würde einfach raten, nehmen Sie sich einen Tag Zeit. Also vielleicht hat man ja eine Sache, von der man weiß, ich weiß nicht, Katie Mitchell, diese berühmte englische Regisseurin, eine der wichtigsten Regisseurinnen unserer Zeit, das will ich am nächsten Wochenende unbedingt sehen. Und dann schauen Sie sich unser Programm an und dann können Sie einfach drumherum bauen. Unsere Webseite ist auch ein Kalender und da sehen Sie genau aufgelistet, was, wie lange, was, wann, wo ist und wie lange es dauert. In Weimar ist ja eh alles fußläufig, binnen 10 Minuten erreichbar. Die Stadt ist ja klein genug für so ein wunderbares Festival, so dass man also sich wirklich 3-4 Sachen hintereinander legen kann. Wir haben teilweise auch am zweiten Wochenende kommt dann Benjamin Verdonge, ein großartiger, schräger Geschichtenerzähler, ein Performer aus Flandern, der macht 15-minütige Stücke, 4 Tage hintereinander 15-minütige Stücke. Die kann man einzeln dann einbauen. Da guckt man eins von 15 Minuten und strömt dann zum nächsten. Oder wir haben jetzt, da habe ich noch gar nicht vorgesprochen, also es ist einfach auch echt viel. Jetzt am Wochenende haben wir zum Beispiel nicht nur Katie Mitchell, sondern wir haben Novoflot. Novoflot erzählt den Orfeo neu, Monteverdis Orfeo. Die erste Oper der Operngeschichte. Und wir erfinden das Genre Oper Freitagabend. Da ist die Premiere, gibt nur noch wenige Restkarten. Samstag, Sonntag gibt es noch ein paar mehr. Lassen Sie sich nicht entgehen, das wird ausverkauft. Da haben wir 4 der berühmtesten internationalen Jazzmusiker der Szene. Hayden Chisholm, Nils Wogram, Eric Schäffer, Chris Dahlgren. Es ist ein Who is Who. Und die vier in einer Inszenierung von Sven Holm auf der Bühne zu sehen, mit einem 30-köpfigen Mädchenchor. Es wird spektakulär, ich sage es Ihnen. Es wird musikalisch extrem, also für nicht nur für Jazzfans. Für Jazzfans ist es natürlich einfach nur, also es ist ein Zückerchen, aber es wird musikalisch, es wird ja eben auch den Umgang mit diesem alten Material suchen. Es mit Monteverdi suchen. Und wir haben auch Musiker, die auf historischen Instrumenten der historischen Aufführungspraxis verpflichtet, dort intervenieren werden. Im Sinne Monteverdis, aber auch im Sinne der freien Improvisation. Und ich glaube, es wird einfach ein musikalischer Hochseil. Also wirklich, ich bin sehr gespannt. Also das, was ich an Proben gesehen habe, es ist ja eine Uraufführung. Wir gehen mit diesen Sachen natürlich auch ein großes künstlerisches Risiko ein. Ich sage immer, unser Geld für unsere Koproduktion ist künstlerisches Wagniskapital. Aber es ist, glaube ich, es dauert auch nur anderthalb Stunden dann. Also man kann sich dann vorher was legen und danach kann man auch noch zum Weimar Cabaret gehen oder am Samstagabend feiern wir im Russischen Hof die Kunstfestgala. Da werden dann einige dieser Jazzmusiker auch nochmal Extempores geben und für die Gäste im Russischen Hof spielen. Also man wird sich vielfach verführen lassen können und Dinge entdecken. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, nach Weimar zu kommen und einfach zu gucken, was dann läuft. Und es gibt auch noch einige Sachen, sind ausverkauft, aber es gibt weit überwiegend Karten, lassen Sie sich nicht, ich höre immer, dann kommt man zum Kunstfest und es ist schon alles ausverkauft. Wir haben 50% mehr Tickets im Verkauf. Im letzten Jahr gab es roundabout 7.000 Tickets im Verkauf, wir haben dieses Jahr 11.500 Tickets im Verkauf und die sind natürlich nicht alle weg. Wir hoffen, dass die am Ende alle weg sind. Also ich meine, das ist natürlich die Wette, die ich sozusagen mit mir selber eingegangen bin, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns die wunderbaren Auslastungszahlen, die Christian Holzhauer hatte, mit 90% versauen, weil wir dann vielleicht zwar mehr Tickets verkaufen, aber insgesamt halt natürlich dann vielleicht, wenn man 50% mehr Karten verkauft, nicht ganz auf die Auslastungszahlen kommt. Es geht aber darum, das Kunstfest steht so finanziell unter einem solchen Druck. Wir haben so wenig Förderung, wir müssen so stark Drittmittel einfordern. Es hat dieses Jahr ganz gut geklappt wegen der Jubiläen, wo es eine ganze Menge Sondertöpfe gab. Aber fürs nächste Jahr wird das natürlich eine weitaus schwierigere Aufgabe sein, wieder ein solches Programm zu stemmen. Und eine der Strategien ist es natürlich auch zu versuchen, die Eigeneinnahmen zu stärken. Und das funktioniert natürlich hoffentlich auch immer stärker über Sponsoring und durch Engagement, bürgerschaftliches Engagement. Aber es ist in erster Linie müssen wir mal versuchen, die Menschen zu erreichen, Multiplikatoren zu erreichen. Deshalb sitze ich hier heute. Ganz wichtig, dass auch einfach die Erfurter mitbekommen, was da in Weimar gerade passiert. Und dass sie einfach sich mal in den Zug setzen und die Viertelstunde auf sich nehmen und nach Weimar kommen. Weil Erfurt ist eine fantastische Kulturstadt. Weimar auch. Das Programm rund ums Jahr, aber nur einmal im Jahr ist Kunstfest und das ist schon ein Hingucker. Also da
an der Stelle hacke ich mal ein. Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, wie das aussieht. Also Sie sagen jetzt, manche Sachen sind schon ausverkauft. Man kann aber, also sollte man denn, wenn man sich jetzt Sachen anschauen will, da vorher nach Karten schauen oder kann man auch spontan kommen? Haben Sie immer Abendverkauf?
Ja,
oder
wir haben immer Abendverkauf.
Wann auch immer die Veranstaltungen sind.
Wir haben immer Abendverkauf und man darf auch nicht vergessen, selbst wenn jetzt vielleicht mal, das betrifft eher die kleinen Kartenkontingente. Also es betrifft dann, wir haben einige Sachen, die einfach auch 20, wo nur 20 Zuschauer reingehen, irgendwelche dann teilweise auch sehr hochkarätigen Sachen, die Skizzen für Ligeti zum Beispiel mit der wunderbaren Katikria. Das ist, da haben wir insgesamt nur 40 Tickets für. Das ist quasi dicht, soweit ich das sehe. Aber nichtsdestotrotz, selbst da muss man dann sagen, das sind eher die Petitessen, die ausverkauft sind. Also die großen Acts, von denen ich jetzt gerade so geschwärmt habe, da sind überall noch auf jeden Fall Restkarten zu haben. Da sollte man sich beeilen. Also das eine oder andere wird dann jetzt sicherlich hoffentlich irgendwann ausverkauft sein. Aber man kann auch kommen. Es laufen ja auch vielfach Sachen parallel. Man sollte jetzt einfach sehen, mal am besten jetzt direkt sich vor den Computer setzen oder ans Handy gehen und buchen oder anrufen. Und es ist schlichtweg so, dass natürlich auch Karten reserviert sind und dann eine Stunde vor Aufführungsbeginn an der Abendkasse dann sicherlich immer nochmal Restkontingente. Das ist dann nicht viel, da braucht man dann auch ein bisschen Glück. Aber es lohnt sich immer dahin zu gehen, zumal das Programm eben so dicht ist, dass sie auf jeden Fall irgendwas Attraktives werden sehen können.
Also
Aber sichern Sie sich die Karten, ist immer besser.
Es gibt aber auch kostenlose Vorführungen und...
Aber natürlich jeden Tag, das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, also dieses Weimar Cabaret ist kostenlos, jeden Tag 18 Uhr. Die Performances von Gintersdorfer Klaassen sind kostenlos, da kann man einfach auch mal beim Einkaufsbummel 18 Uhr eine halbe Stunde Halt machen und sich das angucken. Wir haben diese Installation im Bauhaus Campus, die kostenlos ist. Heute 15 Uhr bis 21 Uhr, der zweite Teil des Reichstagsreenactments, wo es um die Höhepunkte der parlamentarischen Debatten zwischen 1920 und 1933 im Weimarer Reichstag geht. Das ist ein Durational, das heißt 6 Stunden, man kann rein und rausgehen, zwischendurch mal einen Kaffee trinken, dann wieder reingehen. Es wird heute, gestern hatten wir eine Feier der Demokratie, das hat dann mit einem wunderbaren Abschlussball zu Live-Musik der 20er Jahre auf dem Theaterplatz, wir haben bis 1 Uhr morgens getanzt, hat es geendet. Das war gestern die festliche Eröffnung, heute wird es abgründig. Ne? Also heute geht es dann wirklich um diese knallharten Polarisierungen, die NSDAP dann in den Reichstag reingebracht hat. Da sind dann einige Goebbels-Reden, wo einem wirklich irgendwie das Blut kalt gefriert. Das sind dann Sachen, die wir keinen Laien und auch keinen Politikern an die Hand gegeben haben. Das sind dann Sachen, die vom DNT-Ensemble vorgetragen werden. Aber es geht dann heute einfach darum, dass die Polarisierung, dass die Gefährdungen, die solche Polarisierungen mitbringen, thematisiert werden. Wir ziehen da keine direkten Vergleiche. Gott bewahre, die Zeiten damals und heute sind andere. Allein schon die Rolle der Social Media heute, die es damals einfach nicht gab. Damals gab es 3.500 Zeitungen im Deutschen Reich. War was ganz anderes. Das war ganz anders strukturiert. Das waren ganz andere Kommunikationswege. Aber die Menschen, das Funktionieren, das psychologische Funktionieren von Menschen, und das ist das, was in diesen Debatten einfach auch auftaucht, das ist das, was frappiert. Also es ist einfach, es ist so nah, es ist nicht unbedingt die gleiche Zeit, es ist nicht das, was damals passiert ist. Wir haben keine Arbeiterräte, die irgendwie unabhängige Räterepubliken ausrufen, genauso wenig wie wir Gott sei Dank neonazistische Rollkommandos haben, die reihenweise linke Politiker ermorden. Aber es ist einfach so, dass es ich sag mal, in den Argumentationsstrukturen, links wie rechts, und dann die bürgerliche Mitte, die irgendwie dazwischen gepresst ist und die in so eine Zwickmühle gerät. Das ist einfach sehr interessant zu sehen, wie das funktioniert. Ich habe dann gestern während des Reenactments, Bodo Ramelow hat dann eine Zeit lang neben mir gesessen, bevor seinem Auftritt, und er raunte dann verschiedentlich, Mensch, diese Debatte um die Feiertage, das hatten wir im Landtag vorige Tage in dieser und jener Debatte genauso. Da ging es dann um die Einrichtung des 1. Mai in der Verankerung in der Verfassung.
Ja, letztes Jahr halt um den Kindertag.
Genau, das war also, das, was er sagte.
Aber ich fand diese Adaption auch so schön irgendwie, wenn man dann merkte, okay, diese Politiker aus der aktuellen Zeit irgendwie, das passt nicht immer irgendwie von der Partei, wo die Rede mal herkam, auch nicht unbedingt vom Geschlecht, aber manche sind da drin ja sehr aufgegangen irgendwie und haben da ja eine Adaption irgendwie, eine Rezeption der Rede irgendwie gewagt, die dem nochmal einen ganz anderen Touch gegeben hat, würde ich sagen, wo man merkte so, okay, da gibt es diese Analogien irgendwie, die auch in aktuellen Debatten wiederzufinden sind. Ich habe das nicht nur bei Bodo Ramelow so wahrgenommen irgendwie, sondern durchaus auch bei Gregor Gysi irgendwie, der ja auch eigentlich sehr fein irgendwie in seiner Rhetorik war, sehr zurückhaltend irgendwie, wie er dort rezipiert hat. Aber es gab ja auch sehr impulsive Redebeiträge und welche Themen da so drin steckten, da würde ich sagen, reden wir gleich nochmal drüber, aber wir machen eine kurze musikalische Unterbrechung.
Gerne.
Was hören wir denn, Mariette?
Wir hören es erstmal. The way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Oh, we must find the next whiskey bar. If we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, Alabama, we now Das war der Alabama-Song, aber nicht von den Doors, von denen die meisten das wahrscheinlich kennen, sondern in der Originalversion von Bertolt Brecht, 1927 geschrieben, dann von Kurt Weill eine Melodie dazu komponiert und eben ins Englische übersetzt. Deswegen wird die auch eigentlich nicht auf Deutsch gesungen, sondern immer auf Englisch und von den Doors und anderen Musikern dann gecovert. Wir sind hier bei Radio Frei vormittags im Programm und haben gerade den künstlerischen Leiter des Kunstfestes Weimar zu Besuch, der mit uns über das Kunstfest spricht.
Okay, wir hatten gerade schon ein wenig über das Reenactment der Reichstagsversammlung oder des ersten Reichstags gesprochen, wo ja sowohl Schauspieler des DNTs als auch BürgerInnen aus Weimar und Umgebung und aktuelle PolitikerInnen und Politiker reden, rezipieren. Ich habe mich ja so ein bisschen gefragt, durften die sich das selber aussuchen oder wie sind sie auf die Reden und auch auf die Menschen gekommen, die daran mitwirken?
Das ist eine verdammt gute Frage und da gibt es eigentlich auch, da muss man effizient denken und da haben wir uns erstmal respektive ich, der ich das ganze Projekt ja irgendwie erstmal ersonnen habe und dann mit Nurkan Erpulat, dem Regisseur von Maxim Gorki Theater, der das inszeniert hat und Tunca Kulaoğlu, der diese großartige Textfassung dann hinterher erstellt hat, haben wir uns auch erstmal befragt und ich bin dann sehr schnell darauf gekommen, dass es eigentlich, dass wir in Anbetracht dieser Textfülle der Redeprotokolle, das sind Zehntausende, das sind Hunderttausende Seiten. Das kann man nicht alles für so ein Projekt rezipieren. Und es gibt aber ja Menschen, die das hauptberuflich machen. Und das sind ganz schlaue und hochgebildete. Da muss man halt wissen, wie man an die rankommt und wo die sitzen. Und da gibt's diesen phänomenalen ein wandelndes Lexikon der Weimarer Republik. Professor Walter Mühlhausen, Leiter der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte und Gedenkstiftung in Heidelberg, wo Ebert geboren wurde. Und dieser Walter Mühlhausen hat, das ging einfach nur telefonisch. Ich habe ein längeres Telefonat mit ihm geführt. Der war so hellauf begeistert von dem ganzen Projekt, dass er gesagt hat, ich mache das. Also ganz großartig. Der hat eine Vorauswahl getroffen, immer noch 120 Reden. Und da hat sich dann, das sind immer noch, weiß ich nicht, 500, 600 Seiten Material gewesen, wenn nicht noch mehr. Das ist und teilweise in Frakturschrift und so weiter. Also das war eine ziemliche Arbeit, die sich Tunca Kulaoğlu da dann gemacht hat, weil eigentlich hatte ich mal die naive Idee, dass ich an der Dramaturgie mitwirke. Und ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich das zeitlich natürlich überhaupt nicht schaffen kann. Und Tunca hat sich letzten Herbst dann wirklich mal 6 oder 8 Wochen irgendwann der Ostsee weggeschlossen und hat wirklich nur daran gearbeitet und kam dann mit einem 150-seitigen oder 200-seitigen, waren das damals noch, Manuskript raus. Das war dann immer noch viel zu lang. Sind dann jetzt auf gut 110 Seiten eingedampft. Das sind immer noch roundabout 9 Stunden Material im Verlauf. Gestern 3, heute 6. Und daraus haben wir dann nochmal, das haben wir dann alles nochmal runtergekürzt und die Höhepunkte dann wirklich, das Knackige, also das, was wirklich nach, was man sozusagen mit kleinen, wir blenden auch immer wieder kleine historische Erläuterungen ein, Kurzinfos zu den Biografien von der redenden Menschen oder auch zu der Situation, wenn irgendwelche Stichworte genannt werden, die man vielleicht heute nicht notwendig sofort einordnen kann, dann wird das erläutert. Einfach durch eine Projektion hinten auf dem Gazevorhang. Und das ist dann aber wirklich in dieser Abfolge, in diesem Ablauf, das ist ein Puzzle natürlich aus diesen, ich sag mal, insgesamt 90 Redeausschnitten, die wir ungefähr zeigen. Und um das in irgendeiner Form dramaturgisch sinnvoll, also da gibt es ja auch diverse Musikeinlagen, da gibt es Bearbeitungen dieser Textbeiträge durch Schulklassen und so weiter und so fort. Und das alles, ich sag mal, auch in ein buntes, das ist ein buntes Puzzle, wenn man so will. Und der rote Faden ist einfach wirklich die historische Entwicklung, die Abbildung der historischen Entwicklung, die Abbildung, gestern die Feier der Demokratie, heute die dramatische Auseinanderlaufen durch diese Polarisierung in der Weimarer Republik, die zur Machtergreifung Hitlers dann irgendwann geführt hat, 1933. Und einfach um sich, um das auch einfach sehr sinnlich und unterhaltsam zu machen, ist da eine sehr hohe Abwechslung und das haben wir dann halt zusammengebaut und die Politiker haben uns Zeitslots gegeben, immer so 2 Stunden und in diesen Zeitslots haben wir dann Redeausschnitte für sie gesucht und natürlich war auch immer die Idee, dass wir nicht notwendig einen SPD-Politiker eine SPD-Rede halten lassen oder so, sondern dass wir auch Reibungen erzeugen, weil wir auch wollten, dass die Politiker kleine Kommentare, Schlenker machen und das hat ja gestern auch wirklich wunderbar geklappt und ähnlich hat sich das dann mit dem 60 Weimarer Bürgerinnen und Bürgern und dem DNT-Ensemble aufgeteilt, dass wir natürlich dann bei bestimmten Sachen, wie ich das eben schon mal erwähnte, Goebbels Reden tendenziell eher mal in die Hände von professionellen Schauspielern legen, während wir, ich sag mal, die Rede der, die erste Rede einer Frau in der Nationalversammlung gestern, die haben wir gleich chorisch eine ganze Reihe von Weimarer Bürgerinnen reden lassen, weil es einfach ein wichtiger Akt ist und weil die da auch mit einem großen, ja, also mit einer großen Überzeugung dann diese Rede vorgetragen haben.
Ja, wir sind immer noch bei Radio Frei vormittags im Programm. Wir haben Rolf C. Hemke, künstlerische Leitung des Kunstfests Weimar, das gestern gestartet hat hier. Was mich jetzt noch interessieren wird, also wir haben ja sehr viel über das Stück, das gestern war und heute noch ist, ab 15 Uhr im DNT, Eintritt frei, dauert 6 Stunden, man kann jederzeit kommen und gehen, gesprochen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben schon angerissen, wie finanziert sich das Kunstfest? Also es gibt es gibt wohl Probleme, aber dieses Jahr gleichzeitig schreiben Sie auch, es sind ja diese ganzen Jubiläen, Bauhaus, Reichsversammlung, Nationalversammlung. Wie finanziert sich das?
Das Kunstfest Weimar hat eine feste Subvention in Höhe von 900.000 Euro, die zu roundabout 2/3 vom Land und 1/3 von der Stadt kommen. Es hat mal bis vor einigen Jahren auch eine Bundessubvention gegeben. Das ist aber alles abgeschmolzen worden unter Nike Wagner. Und seitdem hat das Kunstfest ein gedeckeltes Budget von eben diesen 900.000 Euro. Davon gehen ab Personalkosten ohne Personalkostenausgleich, ohne Inflationskostenausgleich. Und da geht noch eine gewisse Summe ab, die wir sozusagen für Serviceleistungen ans DNT zahlen. Das heißt für Ticketing, für Bereitstellung von Infrastruktur, Buchhaltungsdienstleistungen und so weiter und so fort. Wir sind ein unabhängiger Betriebsteil, nehmen natürlich Personalkapazitäten im DNT sozusagen weg, die nicht ursprünglich vorgesehen waren. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber das bedeutet, dass wir ein künstlerisches Budget, also rein an Spielgeld von vielleicht 370.000, 380.000 Euro haben, je nachdem, wie man rechnet. Jetzt haben wir wieder kleinere personelle Umstellungen im Team. Da kriegt der eine dann 100 Euro mehr, der andere scheidet aus und so weiter. Also mal gucken, wie viel das dann für die nächste Saison genau wird. Auf jeden Fall, wenn Sie sich das angucken mit unserem fast 200-seitigen Katalog, das lässt sich davon natürlich in keiner Form bestreiten. Das funktioniert nur darüber, dass der künstlerische Leiter jedes Projekt so denkt, dass man sagt, wir können da einen Betrag X reinsetzen und der ist wirklich marginal. Also das sind dann für kleinere Projekte teilweise wirklich auch nur 5.000 oder 10.000 Euro. Und man dann einfach sehen muss, wenn das Projekt dann trotzdem 30 kostet, wo man die restlichen Summen herkriegt. Das sind Kooperationsbeiträge, das sind Zusatzsubventionen, das sind Stiftungen. Das ist in diesem Jahr auf ganz wirklich engagierte Art und Weise das Land, das uns mit diesen Fördertöpfen gerade zum Bauhausjubiläum wirklich sehr flexibel und sehr also ganz toll unter die Arme gegriffen hat und auch wollte, dass da wirklich nochmal weil die Baus- und Verfassungsjubiläen, die haben sich ja so ein bisschen im Februar und im April fokussiert und es sollte natürlich jetzt auch dann touristisch einfach nochmal gegen Ende der Saison gegen Ende der Sommersaison wirklich nochmal ein Highlight da entstehen und ich hoffe, dass wir das entsprechend jetzt umgesetzt bekommen haben. Aber das sind natürlich Mittel, das sind alles Projektmittel und fürs nächste Jahr beginnen wir wieder bei 900.000 oder bei 360.000 vielmehr. Und ich meine, vielleicht gelingt uns das in einer halbwegs, wenn wir jetzt hier auch einen entsprechenden Erfolg haben, auf einer Welle des Erfolges weiter zu schwimmen. Das würde ich mir sehr wünschen. Aber selbst wenn wir viel Erfolg haben, ist das in keiner Form gewährleistet, weil es immer wieder von letztlich auch von der Gunst der Fördergeber, der diversesten Fördergeber abhängt. Und ich meine, der Anspruch ans Kunstfest ist der, ich höre das immer wieder und ich kann es immer wieder nur belächeln, das Salzburg Thüringens oder Mitteldeutschlands zu sein. Und ich meine, wir versuchen uns natürlich mit musiktheatralen Projekten jetzt an diesem Wochenende Katie Mitchells Zauberland, das aus Paris von der legendären Bouffe du Nord zu uns kommt, eine inszenierte Version von Schumanns Dichterliebe mit der fantastischen Sopranistin Julia Bullock und mit Novo Flott, mit dieser Jazz-Operung von Monteverdis Orfeo, uns dem zu stellen. Und das Musiktheater rückt ja auch unter meiner Leitung wieder wesentlich stärker in den Mittelpunkt, also anknüpfend so ein bisschen an Nike Wagner, auch wenn wir leider nur deutlich weniger Mittel haben, respektive deutlich weniger Mittel im Hauptbudget haben, weil diese Projekte natürlich, also wir haben jetzt eine Förderung, Doppelpassförderung von der Bundeskulturstiftung für Novo Flott über 3 Jahre bekommen. Das heißt, wir werden nächstes Jahr dann eine Paraphrase von Incoronazione di Popea und übernächstes Jahr von Il Ritorno di Ulisse haben, den weiteren beiden Monteverdi-Opern. Also wir helfen uns schon so gut wir können, aber es ist natürlich ein Appell. Also nächstes Jahr stellen wir 100 Jahre Thüringen in den Mittelpunkt unseres Programms und wollen auch etwas stärker in die Region hineinwirken, haben Projekte aufgelegt, mit denen wir ganz fest vorhaben, auch nach Erfurt zu gehen, auch nach Jena zu gehen. Wir suchen auch Projektpartner in Erfurt und Jena, und aber wir hoffen einfach auch, dass wir dieses Kunstfest als Festival noch ganz anders in Thüringen, für Thüringen denken können. Und es ist natürlich immer verbunden mit einem Appell an die Politik zu überlegen, ob dieses Kunstfest nicht zumindest, ich sag mal, einen Inflationsausgleich und Personalkostenausgleich bekommen kann, weil es wird jedes Jahr weniger Geld, es wird jedes Jahr schwieriger und irgendwann wird es nicht weitergehen können, so wie es ist.
Also als Studi, der auch Hochschulpolitik macht, sage ich, das sieht auch nicht besser aus, ist nicht gut, aber wir haben da ein geteiltes Leid, nennen wir es mal so. Und so als Ausblick fürs nächste Jahr okkupieren Sie dann die ganzen Baustellen der internationalen Bauausstellung und irgendwie die Bauobjekte der Buga, oder okkupieren Sie die 500 leerstehenden Kirchen in Thüringen, die die evangelische Landeskirche der IBA als Projekt angeboten hatte?
Also so weit sind wir dann noch nicht. Das ist aber eine sehr schöne Frage, die Sie mir hier breitgrinsend stellen. Also ich kann Ihnen zumindest Folgendes sagen. Wir sind dabei, ein Projekt zu erarbeiten, das hoffentlich an jedem Tag des Kunstfestes, also an 18 Tagen, an jedem Tag an einem anderen Ort in Thüringen spielen kann. Da suchen wir auch noch Förderung natürlich für, ist alles noch nicht gesichert, ein bisschen Förderung haben wir schon. Ein Projekt, was sozusagen eine Bestandsaufnahme und die Frage des Selbstbildes, eine Selbstbefragung von Thüringen und über Thüringen sein soll. Ein Blick von luxemburgischen Künstlern auf Thüringen, von außen nach Thüringen. Und da werden wir natürlich an diversesten Orten und warum auch nicht an IBA-Orten spielen können. Wir müssen natürlich, das Kunstfest Weimar wird natürlich immer seinen Schwerpunkt in Weimar haben müssen. Der Weimarer Stadtrat gibt uns Geld und natürlich auch ganz besonders, damit wir Weimar bespielen und nicht damit wir Thüringen bespielen. Aber natürlich ist es auch so, dass sobald ich Mittel akquirieren kann, Kooperationsmittel aus anderen Orten, wie Christian Holzhauer das auch teilweise gemacht hat, der dann mit Jena Kultur kooperiert hat und wo dann natürlich dann plötzlich Projekte zwischen Weimar und Jena stattfinden können. Und ich hoffe, dass wir entsprechend auch Projekte zwischen Weimar und Erfurt lancieren können, einfach um einfach auch hier dieses Publikum, dieses wunderbar neugierige Publikum abholen zu können und auch nach Weimar verführen zu können, dann in einem zweiten Schritt, weil ich glaube, dass das Kunstfest in Thüringen eine Lücke füllt. Es gibt ein unglaublich reiches Kulturleben, aber das, was das Kunstfest zeigt, diese geballte Form von internationaler künstlerischer Exzellenz, dafür gibt es in Thüringen tatsächlich nur einen Zeitpunkt und einen Raum. Und ich würde Kess sagen, das ist nicht nur für Thüringen der Fall, sondern diese Verdichtung gibt es in ganz Mitteldeutschland, also allenfalls dann in Berlin finden Sie das natürlich an der einen oder anderen Stelle wieder. Aber jenseits von Berlin ist das Kunstfest der Ort, the place to be.
War mir jetzt ein bisschen neu, dass Berlin noch zu Mitteldeutschland gehört?
Nein, ich sage ja, das um Gottes Willen.
Ich habe das schon verstanden.
Sie können auch rein nach Thüringen gehen, rein nach Hessen gehen. In Frankfurt finden Sie es dann wieder. Ne? Also ja. Ich sag ja, in Mitteldeutschland gibt's das eben nicht. Aber also wenn man dann natürlich, das Kunstfest ist jetzt nicht, das ist das aller grandioseste, einzigartigste Festival in Deutschland ist, das wären wir gerne, das schaffen wir nicht, weil wir einfach zu wenig Mittel haben, aber ich glaube, wir haben wirklich einen metropolitanen Charakter und das, was wir hier in den 200 Wochen veranstalten, das finden Sie ansonsten wirklich nur, sagen wir, in Berlin oder ansatzweise immer mal wieder in Hellerau in Dresden oder in Frankfurt im Musanturm, also da müssen Sie sich die Orte schon raussuchen, da müssen Sie sonst weit für fahren.
Ja, aber es strahlt ja auch aus und das ist ja scheinbar auch eine der Zielsetzungen. Wir haben jetzt so einmal über das Programm dieses Jahr geredet, ein bisschen Ausblick auf die nächsten gemacht und auch über die Herausforderungen, vor allem im finanziellen Bereich geredet. Dieses Jahr ist ja zum Abschluss eine Veranstaltung mit dem Titel Klartext geplant. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das neu ist, dass weiß nicht, Sie und Ihr Team das vielleicht auch mitgebracht haben, irgendwie neu konzipiert haben. Was ist das Ziel und auf was kann man sich da einstellen?
Unser Abschlusswochenende ist, wir enden mit einem Abschlusskonzert Georg Baselitz, Uraufführung eines Bildes. Georg Baselitz hat uns ein großes, 3x4 Meter großes Bild zur Verfügung gestellt, das Matthias Görne besingen, interpretieren wird. Dieses Bild, eines der, wie es Baselitz bezeichnet, Hauptwerke seiner jüngeren Schaffenszeit, stellt er wirklich erstmals zur Verfügung. Und Matthias Görne, letztes Jahr Artist in Residence, Kunstfestbotschafter, wird das besingen, interpretieren im Musikgymnasium Belvedere. Und bevor Sie zu diesem wunderbaren Abschlusskonzert gehen, können Sie zu Klartext gehen im Elefant und da stehe ich Rede und Antwort. Das ist in der Tat ein neues Format, ein anderes kommunikatives Format, den Hausbesuch, den habe ich von Christian Holzhauer übernommen. Da können mich Thüringer Bürgerinnen und Bürger mindestens, wenn es denn 5 sind, die sich da versammeln, kann auch eine Großfamilie sein, zu sich nach Hause einladen. Und ich stelle das Programm vor. Das ist im Vorfeld des Kunstfestes. Das machen wir nächstes Jahr selbstverständlich wieder. Ich war auch dieses Jahr auf Hausbesuchen in Erfurt und in Leipzig. Und das ist weit angekommen. Und der Klartext ist sozusagen der Wrap-up, da, wo mir Weimarerinnen oder Besucherinnen und Besucher des Kunstfestes erzählen können, wie es ihnen ergangen ist. Ich möchte, für mich ist ein ganz großes Gebot Transparenz, Feedback. Ich möchte hören, was gefallen hat, wo es geklemmt hat, wo wir uns verbessern können, wo wir den Nerv der Zeit getroffen haben. Und ich möchte mit meinem Publikum unbedingt im Dialog sein. Ich bin kein abgehobener Festivalleiter, der an der Bevölkerung vorbei Kultur macht für sich selbst, sondern wir wollen die Thüringerinnen und Thüringer umarmen und wir wollen ein Kunstfest, ein sehr avanciertes Kunstfest, ein anspruchsvolles Kunstfest. Wir werden anecken, wir werden polarisieren. Das ist alles Sinn und Zweck der Sache. Das sind ja auch nicht wir, das sind die künstlerischen Inhalte, für die unsere Künstler stehen. Also wir sind ja nur das Gefäß sozusagen und angefüllt mit unterschiedlichsten künstlerischen Farben. Aber natürlich, das Gefäß bauen wir und ein Gefäß kann man formen und ich bin natürlich sehr begierig darauf zu erfahren, wie dieses Projekt Kunstfest 2019 in der Stadt und in der Region angekommen ist und die Menschen sollen mir direkt ins Gesicht sagen können, was ihnen gefallen hat und was nicht. Dem stelle ich mich.
Ja, vielen Dank für das Interview, Herr Hemke. Wir sind jetzt am Ende, spielen gleich noch ein Stück und bevor dann Frau Ziemke kommt mit dem Projekt Flucht nach Thüringen gestern und heute, das eben auch im Rahmen des Kunstfestes stattfindet. Das Kunstfest, über das wir jetzt eine Stunde gesprochen haben mit dem künstlerischen Leiter Herrn Hemke, findet vom 21.8. gestern bis zum 7.9.2019 statt, findet jährlich statt. Es gibt ganz viele Installationen, Performances, Theaterstücke, Musik, Sachen und andere, alles Mögliche an Kunst, was man sich irgendwie anschauen kann, anhören kann, besuchen kann. Verschiedene kostenlose Events finden statt und andere sollte man sich möglichst schnell reservieren. Vielen Dank.
Ja, wir kommen vermutlich nochmal im Laufe der nächsten Wochen aufs Kunstfest zurück. Da ist ja einiges an Potenzial dabei. Und nochmal an Sie, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen vielmals, das war sehr angenehm. Und die Erfurterinnen und Erfurter sollten sich das Kunstfest wirklich nicht entgehen lassen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.
Dann.